Du atmest so schwer.
Ja, hab ich gerade.
Treppe gelaufen. Treppe
Und damit herzlich willkommen zu Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
Folge, also wenn wir die offiziellen Folgenzahlen durchgehen, Folge 9, glaube ich. Also wenn wir Folge 0 als Folge 0 zählen, wenn wir die Bonusfolgen als Bonusfolgen zählen.
Ich weiß nicht, ich hab nicht mitgezählt.
Was hast du mitgebracht, worüber willst du reden? Also ich weiß, worüber du reden willst, aber die Menschen, die uns zuhören, wissen es noch.
Das Thema ist Bands, die sich gewandelt haben. Musikalisch gewandelt haben. Kann man so sagen, oder?
Ja, da war ich aber heute auf der Fahrt hierhin, war ich noch am Überlegen, weil es ist schon wieder so, also wir machen das jetzt, ne? Ich will jetzt nicht so kurzfristig das Thema ändern, weil du gerade schon so geschockt guckst oder so. Aber ich habe bei der Fahrt hierhin gedacht, ja, wir haben wieder so ein offenes Thema, so ein breites, offenes Thema, was wir irgendwie einschränken müssen, wo es also wieder einen Disclaimer vorab geben muss. Das sind unsere Ansichten oder die kleine Auswahl, die wir getroffen haben. Es gibt wahrscheinlich 5 Millionen weitere Bands und Künstler, an die wir nicht gedacht haben. Also Feedback und gerne Hinweise, wen wir vergessen haben könnten oder wen ihr erwartet hättet, gerne an die bekannten Kanäle schicken. Also Instagram, Facebook und per E-Mail an uns. Die Adressen gibt es erst am Ende der Folge, damit ihr bis zum Ende durchhören müsst.
Ja, es ist klar, dass wir jetzt nur die Sache nur anreißen können.
Wir haben ja vorher über ein paar Bands gesprochen, wo ich dann im Nachhinein dachte, so, ja,
zum ist, Beispiel, letzte Mal.
Genau, also das war ja der Auslöser für die
Idee. Auslöser, und zwar ging es ja darum, um Fleetwood Mac. Die hatten ja den guten Song gehabt, Black Magic Woman. Und dann kamst du auf einmal, glaube ich, auf Rumors zu sprechen, 10 Jahre später. Und dann ist mir eingefallen, das ist wohl dieselbe Band, aber der Musikstil hat sich ja total geändert.
Genau, also das ist halt so ein Hauptpunkt, den wir haben. Da habe ich auch noch ein paar Leute mitgebracht. Ja, dann bleiben wir doch bei Fleetwood Mac.
Also Fleetwood Mac war praktisch von 67 bis 70 eine Bluesband. Jetzt nicht diesen normalen 12-Bar-Blues. Weißt du, was ich meine?
Nein, das wäre nicht mein Einwurf gewesen.
Also im Blues gibt es eigentlich so eine bestimmte Akkordreihenfolge.
Mhm.
Die haben auch schon ein bisschen weiterentwickelt.
Also ein bisschen experimentiert. So.
Ja, kommt man ja sehr an Black Magic Woman, schon ein bisschen anders.
Mhm.
Und dann hatten sie damals diesen großen Hit gehabt, Albatross, das Instrumentalstück.
Aber hast du denn so ein anderes Bandbeispiel eben für diesen 12-Bar-Blues? Also irgendwie jemand Bekanntes, der, also so eine bekannte Bluesband oder sowas, die halt klischeehaft Blues spielen, wenn du sagst, Fleetwood Mac, die haben es nicht so gemacht.
Wenn man die alten Blues-Sachen an sich anhört, von B.B. King zum Beispiel.
Ah ja, okay. Mhm.
Ne, die 12-Takte. 4 Takte A, dann 2 Takte D und so weiter.
Ach, das war es mit 12-Bar.
Das hatten die schon ein bisschen weiterentwickelt. Das ging dann bis 70. Dann ist dann Peter Green ausgestiegen. Und ich glaube, wir haben heute einen schlechten Tag erwischt.
Ja, da sind wir wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Wo waren wir stehen geblieben?
Peter Green ist ausgestiegen.
Ja, Peter Green ist bei Fleetwood Mac ausgestiegen. Okay, dann machen wir weiter.
Als Nachfolger oder als Nachfolgerin kam dann eine gewisse Christine Perfect.
Und die hat perfekt reingepasst in die Besetzung, oder?
Ja, vom Namen her könnte man meinen.
Also vom Namen her waren sie schon mal begeistert, ne?
Später hieß sie aber Christine McVie oder McVie.
Mhm.
Die hat nämlich den Bassisten geheiratet von Fleetwood Mac.
Aber wir reden hier immer noch von einer Zeit, wo sie nicht groß bekannt waren oder noch keine großen Erfolge hatten. Oder,
Also die hatten 2, 3 Hits hatten die ja gehabt. Und zwar, habe ich glaube ich schon erzählt, Albatross, ein Instrumentalstück.
Ah ja, ja, ja.
Die haben noch einen Hit gehabt, Ovel hieß der. Auch ganz bekannt, Ovel. Ovel, Ovel. Aber jetzt so richtig große Sachen, dass sie Nummer 1 waren, weil jetzt natürlich jetzt nicht. Ne?
Nee, aber eher so nennenswertes quasi, wenn es im Radio läuft, dann konnte man zwar nicht unbedingt mit der Band in Verbindung bringen, aber man kannte das Lied sozusagen. Ja,
obwohl Albatross war schon ein Meilenstein.
Mhm. Ja, packen wir dann auf die unsere bekannte, Papa erzählt aus der Musik, die Playlist. Packen wir dann Albatross drauf, ja.
Ich überlege gerade, wie man denn den Stil nennen kann. Ist eigentlich kein Blues, ist kein Rock, ist irgendwie.
Vor dem Problem werde ich nachher auch noch ein paar Mal stehen. Also, Also wichtig ist halt, die haben also aber im Prinzip andere Musik gemacht, als das, was sie später gemacht haben, womit sie halt bekannt wurden. Wann wurden sie denn bekannt? Was hat sich denn bis dahin nochmal geändert? Also Stevie Nicks kam wahrscheinlich noch mit rein.
Ja, man kann sagen, als Stevie Nicks mit ihrem Partner Lindsey Buckingham eingestiegen ist. Ja, und die hatten ja vorher schon eine LP aufgenommen. Die ist glaube ich, nur Fleetwood Mac.
Ja, ja. Stimmt, da ist ja hier, habe ich ja letztens noch vorgespielt, hier Landslide ist
genau, drauf. Landslide und Rhiannon ist da drauf. War auch schon ein kleiner Erfolg. Aber dazwischen, also 70 bis 75, war eigentlich eine Flaute gewesen.
Aber sie haben Sachen veröffentlicht, oder?
Ja, die haben jede Menge veröffentlicht. Teilweise sogar zwei LPs in einem Jahr, aber ich habe sie mir alle angehört. Die wussten noch nicht so mit ihrem Stil wohin.
Mhm.
Es war Blues drauf, es war
Rock'n'Roll
drauf, dann jetzt Schlager, also alles mögliche war drauf, aber noch keine richtige Richtung. Ja, und dann Rumors war natürlich der Riesenerfolg.
Ja, zu Recht.
Sollte, glaube ich, auch. Ich bin jetzt nicht so ein Fleetwood Mac-Kenner.
Ich auch nicht, ich mag nur Rumors.
Aber das ist halt der Punkt. Die waren, glaube ich, mehrere Ehen in der Band. Ja, genau. Buckingham mit der Stevie Nicks, McVie mit ihrem Bassmann. Da gab es auch Querelen.
Ja.
Und wenn man, glaube die Texte verfolgt, handeln ja auch viel von Ehestreitigkeiten und so weiter. Aber musikalisch haben die da voll durchgezogen.
Mhm.
Und dann der Riesenerfolg. Ich kann mir vorstellen, dass er wohl, die gesagt haben, das wird unsere letzte Platte. Und dann ist Feierabend. Weil auch der Nachfolger von Rumors dauerte fast 2 Jahre. Die hieß Tusk.
Ja, das ist ungewöhnlich, also für die Zeit damals.
Für die Zeit noch. Da war also einmal im Jahr war immer eine Veröffentlichung gewesen.
Weil ich weiß noch, also irgendwo stand Elton John so und so viele Jahre Jubiläum von dem Album, das war schon die Nummer 30 oder sowas, wo ich dann gedacht habe, okay, da hat er jedes Jahr 2 Alben rausgebracht. So nachgerechnet.
Hat er tatsächlich, also,
ja.
Und das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Nee, also es macht auch, also das weiß ich von Interviews von anderen Künstlern, die ich halt verfolge, wird selten gemacht, weil die werden immer davon abgehalten, wird die Leute ein bisschen ranhalten, dass sie dann halt auf das nächste Album springen. Wenn du aber in einem Jahr 2, 3 Alben rausbringst, dann gehen halt die Verkaufszahlen auch so ein bisschen nach unten.
Aber wenn man jetzt Fan war von der Band, konnte man sich freuen, weil diese LP, das war ein Doppel-LP. Also 2 Langspielplatten.
Das ist ein Thema, wo wir schon mal waren. Das heißt also, der Schallplattenverkäufer hat doppelt so viel Geld kassiert.
Theoretisch. Aber wie gesagt, da steht meistens immer drauf, Sonderpreis 29 D-Mark.
Aber über Schallplatten reden wir ja nächste Mal.
Ja, können wir mal. Ja, genau. Ja, und dann kam dann nochmal was. 82 war schon wieder 3 Jahre Pause. Und eine der größten und auch eine sehr gute Platte war dann 87. Tango in the Night hieß sie, glaube ich. Da hatten sie wieder 5 Jahre Pause gemacht dazwischen, ne?
Aber halt dann wahrscheinlich noch Solo jeweils, ne? Also ja, Stevie Nicks hat, glaube ich, auch ganz viel Solo gemacht,
ja,
oder nicht?
Ja, auch, ja.
Wahrscheinlich dann mit ihrem Mann zusammen? Oder waren die dann schon nicht mehr verheiratet zwischenzeitlich? Oder?
Die war dann immer alleine.
Also wir haben also quasi mit Fleetwood Mac eine Band, die vorher Blues gewesen ist.
Darauf wollten wir ja hinaus.
Und nachher, ja, wie was würde man bezeichnen? Ja,
ich hätte sagen, amerikanischen Mainstream-Rock ist halt eigentlich, ne?
Oder ja, aber schon. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich bin gerade auch am Überlegen, ob man das mit irgendwas vergleichen kann, um zu sagen, um das in die Schiene reinzudrücken. Die Musik, die sie gemacht haben. Aber halt so, ja. Ja, lassen wir mal so, ja.
Also, ich habe jetzt noch mehr Gruppen. Eine wollte ich jetzt noch mal ganz kurz. Ich weiß ja eigentlich auch nicht so viel von der Band, aber mir ist aufgefallen, und zwar ist das die Band Ultravox. Weiß nicht, ob die auch was sagt, Ultravox.
Ja, haben die nicht immer diese expliziten Cover gehabt, Albumcover? Waren das die?
Nö, das war, ne, wüsste ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall
hatten die. Okay, aber ich weiß nur von deinem Schallplatten-Einkaufen, dass du dann die mal, so soll ich mal.
Ja, da hatte ich mal.
So ein Neon-Schriftzug haben die, oder?
Ja, eine Platte, glaube ich, ja. Auf jeden Fall hatten die in den 80er Jahren 3, 4 Superhits gehabt. Da waren unter anderem Dancing with Tears, Hymn und Vienna.
Vienna wie Wien, oder?
Wie Wien. Und
also V-E-E-N-A.
War das die Musik, die hieß damals New Wave. Da war schon ein bisschen Synthie-Pop.
Ja, da habe ich nachher auch noch ein bisschen was drin.
Sehr melodisch. Das ist mir nur aufgefallen, als sie damals bekannt wurde mit Vienna, dachte ich immer, hey, den Namen kommt mir bekannt vor. Und dann hatte ich in meine Single-Kiste geguckt, habe ich eine Single gefunden von Ultravox. Ich dachte, ist das, ob das dieselbe Band ist? Das war eine Punkband. Die ersten zwei LPs waren regelrechte Punkmusik, wie man sich das so vorstellt. Eine Gitarre, zwei am Rumwetzen.
Das ist ja ein interessanter Sprung, den sie gemacht haben.
Die haben echt einen Sprung gemacht. Ich habe auch immer gedacht, das sind zwei Bands mit dem gleichen Namen.
Ja.
Aber tatsächlich ist das dieselbe Band.
Aber waren sie dann damit auch irgendwie erfolgreich? Also
nee, war jetzt nicht so erfolgreich. Mit der Punkmusik waren sie nicht erfolgreich.
Aber war das dann mitten in dieser Hochzeit des Punk, wo sie das gemacht
haben?
Ja, hatten,
war das 77, 78.
Ja, also so die Sex Pistols-Zeit.
Ja, genau. Ja. Die bekamen auch sehr gute Kritiken, habe ich jetzt mal nachgelesen. Aber kommerziell war das jetzt nicht so ein Erfolg. Bis dann ein neuer Mann reinkam in die Band, so Ende 79, Anfang 80, der hieß Mitch Ure. Der brachte dann anscheinend die Wende mit diesen...
Er brachte einen Synthesizer mit.
Kann sagen. Hatten die vorher auch schon die Idee gehabt, ein paar Lieder waren auch schon, den vorherigen Platten auch schon ein bisschen mit Synthes, aber nicht so direkt wie da.
Ja. Wo du jetzt Punk sagst, also Police, die werden ja immer als Mischung aus Punk und Reggae bezeichnet. Hatten die dann irgendwie mal vorher so richtigen Punk gemacht?
Police?
Ja, Police.
Da war sie eigentlich nur die erste Single von denen, die hieß Falling Out oder Fallout. Das ist doch noch ein bisschen punkig, ja, muss man dazu sagen.
Aber ich glaube, da können wir beide nicht in diese Szene rein.
Das Thema, das ist...
Da können wir eher mal sagen, vielleicht finden wir irgendjemanden, der irgendwann mal Interesse hätte, als Gast oder so dabei zu sein, der sich damit auskennt mit der Materie. Das fände ich mal interessant.
Es haben ja viele Punk-Bands, haben ein, zwei Jahre Punk gemacht und später, wie zum Beispiel die Gruppe Clash und Damned, wenn man dann an London Calling denkt, von The Clash, wenn ich jetzt nicht irre, ist ja auch keine Punk-Musik mehr in dem Sinne. Genau wie Beatles sind angefangen mit Rock'n'Roll. Und nachher machen sie Sgt. Pepper, ne?
Genau, und Beatles war auch, wo ich dachte, okay, Prinzip passt die ja rein, so wenn du sagst, Image wächst, aber das ist ja deren Ding gewesen, immer quasi mit dem aktuellen Strom zu schwimmen und diesen auch noch, also quasi dann an den Höhepunkt zu bringen.
Ja, Beatles.
Also die haben ja eigentlich keine Musikrichtung selber erfunden, aber sie haben halt immer das Maximum rausgeholt und somit immer diesen Höhepunkt dann da erreicht.
Beatles ist natürlich jetzt ein ganz spezieller Fall. Man kann sagen, jedes neue Album ist anders gewesen.
Ja.
Eine Weiterentwicklung.
Ja,
jedes Album ist eine Weiterentwicklung gewesen. Man könnte die Rolling Stones nehmen, die waren am Anfang auch eine reine Bluesband. Auch die ersten beiden Schallplatten, die ersten beiden Langchip-Platten, war auch viel Blues drauf und Soul-Musik. Und als sie dann anfingen, ihre eigenen Sachen zu machen, weil ja, zum Beispiel The Last Time oder The Satisfaction, ist das Blues, ist das Beat, was ist das?
Ja. Bowie hast du ja auch drin, der alle paar Jahre ein neues Alter Ego erschaffen hat, mit dem auch seine Musikrichtung komplett gewechselt hat. Also Ziggy Stardust hat er gehabt. Ich glaube, der hatte vier oder fünf Kunstfiguren gehabt, die jedes Mal ihren eigenen musikalischen Input reingebracht haben. Also eine Phase hatte, wo er Krautrock, Anleihen an Krautrock hatte und so. In seiner Berlin-Zeit und sowas.
Ja, okay, man muss jetzt dazu sagen, eigentlich jede erfolgreiche Band oder... Hat sich entwickelt. Wenn man denkt, man kann ja noch mehr aufzählen, zum Beispiel Beach Boys, am Anfang Surfmusik.
Ja, und nachher holen sie ihre Hunde da in den Studio.
Und nachher, wenn man sich allein schon anhört, Surfen USA oder Surfen Safari, dann hört man sie an, California Girls, ist halt dieselbe Band, kann man sich auch fragen. The Kings haben wir auch schon mal gehabt, You Really Got Me, und dann fünf Jahre später, oder ein paar Jahre später, dann dieses Village Green Album, mit Picture Book, ne? Also von daher hat jede Band entwickelt, sollte sie entwickeln. Oder Pink Floyd, wenn man die erste LP von Pink Floyd anhört, hat mit Wish You Were Here auch nichts zu tun.
Nö, hast recht, ja.
Ne? Aber wir wollten jetzt nur ein paar Sachen jetzt mal so raustüfteln, wo es wirklich sehr extrem ist und wo es nicht so bekannt ist.
Ja, beziehungsweise die vielleicht auch dadurch erst bekannt wurden, dass sie dann halt sich geändert haben.
Genau, das ist vielleicht der Unterschied, dass sie durch die spätere Phase berühmter geworden sind als am Anfang.
Ja.
Ne, Beach Boys zum Beispiel waren ja schon immer mit Surfmusik erfolgreich, mit California Girls erfolgreich oder Barbara Ann erfolgreich, ne? Ultravox, erst Punk, kein Erfolg. Dann New Wave mit Synthie.
Sorry, aber eigentlich ist dann so New Wave nicht deine Musikrichtung, oder? Weil das wundert mich jetzt, dass du dann sagst, okay, die sind New Wave, so Synthesizer, Pop. 80er-Jahre-Synthesizer-Pop. Ist ja eigentlich nicht dein Stil. Mich wundert es jetzt, dass du sagst, okay, du hast dann da Platten und keine Ahnung was von. Ja, rechtfertige dich.
Okay, ich muss mir damit rechtfertigen, dass ich die Lieder damals auch gut fand, aber ich habe die jetzt, wie gesagt, nicht gekauft.
So nur aus Nostalgiegründen oder was?
Die habe ich dann später, also 40 Jahre später gekauft. Damals gab es noch so einen schönen Kassettenrekorder oder ein Tonband.
Okay. Da war ich drauf. Ja, ist mittlerweile verjährt, kannst du ruhig erzählen, glaube ich.
Also einzelne Lieder fand ich immer schon gut. Ne?
Ja.
Zum Beispiel auch Tainted Love von, weißt du noch, wer es bekannt gemacht hatte? Also bekannt war es eigentlich schon in den 60er Jahren, glaube ich.
Gibt es nicht eine Version von Marilyn Manson?
Und dann gab es einen
gewissen... Ach so, ja, auch das ist doch diese
Soft Cell.
Ja, aber...
Und dann gab es noch diesen berühmten Gary Numan. Der hat auch ein paar schöne Sachen gemacht. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich die Musik nicht gemocht habe. Nur ich habe halt die Bands nicht gesammelt.
Ich habe aber gerade Glück, dass Marilyn Manson hat auch Tainted Love gecovert. Also können wir drin lassen.
Nee, aber...
Das ist jetzt eher so, Musik aus deiner Jugend findest du auf dem Flohmarkt für ein paar Euro, dann nimmst du sie mit.
Genau.
Okay.
Single 50 Cent oder 1 Euro, dann...
Ja, also
mitgenommen.
Okay.
Ne? Fand ich aber damals auch schon gut.
Vergangenheits- oder Zukunfts-Ich, bisschen kompliziert. Aber wir wollten euch eben informieren, dass wir wenige Tage, nachdem wir diese Folge aufgezeichnet haben, in den Nachrichten erfuhren, dass Chris Cross, der Bassist von Ultravox, mit 71 Jahren verstorben ist.
Ja, jetzt kommt mal auch wieder sowas. Die Band, die heißt Golden Earring. Jeder kennt natürlich Radar Love. Ich sage immer jeder. Viele kennen Radar Love.
Die vermeintlichen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen das eventuell, ja.
Ach, vielleicht sogar auch die Jüngeren. Wahrscheinlich vielleicht nur durch eine andere Band.
Obwohl ja, aber es wird auch ganz viel so in Filmen rezitiert. Also das bekannteste Beispiel ist aber ein Film, der tatsächlich leider sehr unter dem Radar lief von Edgar Wright, Baby Driver. Der, wenn man sich den anguckt, generell sehr rhythmisch geschnitten ist auch, also sehr auf die Musik ist, kann ich nur empfehlen, Baby Driver von Edgar Wright. Macht Spaß. Ich habe wieder Filme reingebracht. Geil.
Du bringst immer die Filme mit rein. Irgendwann machen wir mal einen Filmpodcast. Filmmusik.
Sohn erzählt aus dem Film, oder was?
Filmmusik, die ist ohne den Film nicht.
Ja, da habe ich...
Also sag mal so,
ganz ehrlich,
ein Film, der ohne die Musik nicht bekannt geworden
ist. Es ist schön, um das mal aufzubauen, bringe ich nachher also zum Schluss den Künstler. Du hast schon mit New Wave gerade was gehabt, jetzt Filmmusik. Ich habe gleich einen, der passt da perfekt rein. Aber egal. Golden Earring, niederländische Band.
Genau, Niederlande und manche sagen Holland. Holländische Band. Ist auch wieder so ein Beispiel. Angefangen als Beatmusik, also Beatmusik hat man die Sachen, hat man die Musik genannt, die halt die Beatles gespielt haben in der Art. Ne?
Aber die Beatmusik heißt nicht Beatmusik wegen den Beatles, sondern die Beatles heißen Beatles wegen der Beatmusik.
Ja, ja.
Oder was war zuerst?
Ja, Beat heißt ja.
Ist eher so ein, ja, was ist das, abgespeckter Rock'n'Roll, oder nicht?
Ja.
So Beatmusik?
Melodischer Rock'n'Roll mit Chorgesang. Ich weiß jetzt nicht, wie man Beatmusik jetzt definieren kann. Oder sagen wir mal so, bekannte Bands wie die Hollies, Hermit. Ja, genau. Diese Art von Musik hatten die Golden Earrings gemacht. Die hießen damals noch Golden Earrings.
Ah.
Die Ohrringe. Ja, und dann hatten die sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Dann so 68, 69. Bei der Band ist auch interessant, kann man ja sagen, der Stilwechsel ist praktisch mit denselben Leuten passiert.
Mhm.
Soviel ich weiß, hat sich nur der Schlagzeuger ausgetauscht worden. Vielleicht auch zweimal. Der Bassmann, der Gitarrist, die beiden, die sind eigentlich bis zum Ende geblieben. Also von der Beatmusik einfach. Mhm. Und dann hatten sie dann 68, 69, dann haben die auch Psychedelic Rock gemacht und ein bisschen Bee Gees-artig, Harmonie mit Geigen und Orchester. Und dann hatten sie dann Zuwachs bekommen mit einem Sänger, der hieß Barry Hay. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, aber ich glaube, der kommt, will ich jetzt nicht zu viel sagen, ist, glaube ich, kein gebürtiger Niederländer. Ist auch egal. Als er dann eingestiegen ist, wurden die Sachen auch ein bisschen härter.
Ja.
Und der erste große Hit, nicht nur in Holland hatten die immer, waren die immer ganz oben. Von der ersten Platte bis zur letzten 2020, glaube ich, ist das mit der Band zu Ende gegangen, weil der Gitarrist sehr schwer krank wurde. Auf jeden Fall hatten die ab 1969 den Außenstil geändert. Der erste große Hit in der Zeit, 70 rum, war Back Home. Der war sogar auch in Deutschland ein Riesenhit. Mhm. Dann kam ein Song, der hieß Buddy Joe, auch ein Riesenhit. Ein Riesenhit außer Holland. Wie gesagt, da waren die immer.
Ja, also du gehst jetzt, wie gesagt, außerhalb von den Ländern. Ja. Ja, ja, ja.
Und dann kam schon Radar Love. Und danach war halt dann mit den Hits ein wenig vorbei, bis sie dann 82 hatten die wieder einen großen gehabt, Twilight Zone. Der war wirklich gut.
Okay, also die kommen jetzt von der Beatmusik quasi rüber, schwenken andere Musikrichtungen, hatten dabei immer Erfolg gehabt in den Ländern, sind dabei erst erfolgreich geworden, als sie den, ja, ist das Hard Rock? Wie würdest du es einordnen? Psychedelic Rock?
Ja, es ist eigentlich Hard Rock.
Ja.
Obwohl die
oder Rockmusik halt.
Ja, Rockmusik, wie man sich halt so vorstellt.
Ja.
Lange Gitarren, Soli.
So, ich bin gerade überlegen, ob die, wir hatten ja auch schon mal über Birth Control geredet, ob die damit, aber Birth Control ist eher so mehr Richtung Psychedelic oder sowas, ne? Durch die Hammond-Orgel, also durch die Orgeln, die sie da irgendwie drin haben.
Ja, diesen,
Die Orgeln haben die ja bei Gordon Earring ja nicht.
Nee, das ist dann diesen, die Purple. Ja.
Ja, stimmt.
Also Gordon Earring hat,
macht das eher nicht.
Ja, macht eher nicht. Ja. Die hatten auf jeden Fall, der erste, kann man noch dazu sagen, Back Home, ist auch bekannt geworden durch die Flöte. Weil dieser Barry Hay, der konnte auch Flöte spielen. Mhm. Und wenn man sich halt damals so angehört hat, dann hat man echt denken können, die machen Jethro Tull nach. Jethro Tull ist halt wirklich bekannt geworden durch die Flöte.
Durch die Flöte, die Flöte.
Die Flöte. Ja, es ist auch nur lustig, weil jetzt Jethro Tull, also der Ian Anderson, hat der letzte Album vorher, glaube ich, rausgebracht, hat, hieß sogar Rockflöte. Ja, also Gold Earring ist auch, hat auch eine Wandlung mitgemacht. Nur das Dumme war, die hatten jetzt diesen Hit gehabt, Radar Love, und versuchten immer wieder, wenn man sich jetzt mal die ganzen Songs danach so anhört, waren die Singles, immer wieder in die Schiene reinzukommen.
Mhm.
Aber hat nicht so geklappt. Aber trotzdem ist Gold Earring zu empfehlen.
Vor allem Radar Love halt. Also das geht aber auch seine 7 Minuten, ne, der Song? 7?
Ja, die LP-Version, ja. Die Single haben sie ein bisschen gekürzt. Aber live machen sie auch weit über 10 Minuten mit einem langen Schlagzeugsolo dabei. Wie es halt so ist. Ne? Hier da ein Bass-Solo und dann Gitarren-Solo. Aber gut, ist alles gut.
Hast du noch jemanden?
Jetzt habe ich noch jemanden, der bei dem ist auch. Die waren, und zwar ist das die Band, die haben wir auch letztes Mal auch durchgekaut, ne, mit Rock'n'Roll Over the World.
Das ist Status Quo, ja.
Status Quo.
Was haben die denn vorher gemacht, Jazz?
Weil die ganz am Anfang gemacht haben.
Schon witzig, ne? Die heißen Status Quo, also alles soll so bleiben, wie es ist, haben aber ihre Musikrichtung gewechselt.
Am Anfang hießen ja die Spectres. Spectres.
Ach so, okay. Aber mit derselben Besetzung.
Das war auch, wie man immer so schön sagt, alles, was in der Zeit war, so um 65, 64 rum war Beatmusik.
Ja, okay.
Ne?
Aber war dieselbe Besetzung mit den Spectres? Oder haben die da auch groß reine gemacht, beziehungsweise groß gewechselt?
Das ist auch interessant. Das waren dieselben Leute. Also die waren zu viert. Ein paar Singles gemacht, nichts geworden. Dann hießen sie eine Single Traffic Jam. Also die Band hieß dann, die haben sie dann umbenannt in Traffic Jam. Mussten aber dann, oder sollten den Namen ändern, weil zu der Zeit gab es eine Band, die erfolgreich war, die hieß Traffic einfach nur. Kennen vielleicht auch einige, mit Stevie Winwood war dabei. Dann haben sie wir umgenannt, ja, wie nennen wir uns jetzt? Ist auch manchmal interessant, dass die Bandnamen manchmal gar nicht von der Band selber kommt. Entweder vom Manager oder ein Plattenproduzent. In diesem Fall war es, glaube ich, auch ein Produzent, der sagt irgendwann mit Quo müsst ihr machen, Quo Vadis, glaube ich. Und die haben sich dann auf Status Quo geeinigt. Was machten die dann jetzt von der Musik zu der Zeit? Sgt. Pepper kam raus, 67. Rolling Stones haben auch ein bisschen Psychedelic gemacht, also haben die das auch gemacht.
Also das erste Album, das erste richtige Status Quo-Album war so ein Psychedelic Rock.
Genau, der erste Single-Hit, Pictures of Matchstick Man, ne, Bilder von einem Streichholz-Mannequin.
War erfolgreich, oder?
War sehr erfolgreich. Und dann hat man halt, man kann sagen, diese Phase von 68 bis 69 rum gilt dann als Psychedelic-Phase. Ne, also waren Orgel dabei, Mellotron, dann hatten die Gitarre ein bisschen entfremdet mit Wah-Wah-Geräten. Die Texte waren auch jetzt nicht mehr nur Liebeslieder, sondern auch so ein bisschen verkapselte Botschaften, in Anführungsstrichen, sage ich mal, wie es halt so ist. Ne? Diese Musikart nennt man halt Psychedelic Rock. Obwohl die zweite LP, die 69 rauskam, klingt eigentlich für meine Ohren mehr wie Bee Gees. Vom Aussehen her waren die natürlich auch dann poppig angezogen, ne? Bunte Sachen haben die angehabt. Und jetzt geht es natürlich so, das ist natürlich auch eine Masche, die ist dann, hat dann auch nicht mehr so gezogen, 69. Dann kamen die irgendwie auf den Gedanken. Es gibt natürlich wieder widersprüchliche Angaben. Die einen sagen, es kam durch die Doors, durch ihren Roadhouse Blues. Den sollen die angeblich gehört haben und fanden diesen Rhythmus gut, einen Boogie-Rhythmus. Andere sagen, er lag an der Band Steamhammer, die hatten damals einen Hit gehabt. Junior's Wailing ist auch so ein bisschen Boogie-Rock. Also eins von den beiden wird es wohl gewesen sein. Lustigerweise haben sie am Anfangszeit 1970 beide Songs gespielt. Ne, also einer von den beiden war vielleicht der Auslöser gewesen. Ne, und seitdem haben sie praktisch den Stil im Großen und Ganzen nicht mehr geändert. Natürlich kam man in den 80er Jahren, kam dann, oder Ende der 70er,
ja, das
kam
dann
ein Keyboard dabei und dann ein bisschen Synthesizer. Ja, ne? Aber diesen Boogie-Rhythmus, den haben sie eigentlich beibehalten.
Ja.
Viele sagen, ja, Status Quo, drei Akkorde und so. Aber ich muss dazu sagen, das stimmt wohl manchmal, drei Akkorde, aber wie die gespielt werden, das kann man kaum nachmachen.
Mhm.
Ne? Und dann ist auch interessant, dass die diesen Boogie-Rhythmus, den haben die ja, man kann sagen, perfektioniert. Und wenn man sie anhört, Ende 69, die LP Spare Parts mit diesen Bee Gees-Klamotten oder Sachen. Und dann ein Jahr später die LP Mark Kelly's Greasy Spoon heißt. Sie hat einen schönen Titel. Mark Kelly's Greasy Spoon. Mama Kellys schmieriger Löffel, sozusagen.
Mhm.
Wenn man das Cover sieht, ist auch so eine Frau abgebildet, die mit Lockenwicklern und Zigarette im Mund ein bisschen unsauber in der Küche darum steht oder sitzt. Und wenn man das bedenkt, liegt kaum ein Jahr dazwischen. Das ist für mich ein Rätsel, wie man in der Zeit so gut werden kann.
Mhm.
Zum Beispiel, als Beispiel, der Solo-Gitarrist Francis Rossi hatte zu der Zeit, also in Anfangszeit, überhaupt keine Gitarren-Soli gespielt.
Mhm.
Ein paar Tönkes wohl. Und auf einmal fängt er an, da 10 Minuten Gitarrensoli zu improvisieren. Das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, ob die das, oder hatten die schon vorher. Ist für mich ein Rätsel. Das hört sich immer so an. Wir haben die Musik gehört von The Doors, Roadhouse Blues. Machen wir mal. Irgendwie fehlt da was.
Ja, ja.
Oder die haben wirklich ein halbes Jahr sich irgendwo verschanzt und dann nur den Boogie-Rhythmus geübt. Ich weiß es nicht.
Ich finde es aber spannend, dass die auch, so wie Ron Ewing, auch so eine Bee Gees-Phase hatten.
Viele hatten eine Bee Gees-Phase gehabt. Bee Gees selber waren schon weg vom Fenster 1969 praktisch. Die hatten sich ja auch schon ein bisschen zerstritten. Und dann hatten die dann ein Jahr Pause gemacht und die anderen fingen dann an. Ist genauso wie mit Beach Boys. Die hatten ja praktisch diesen Chorgesang alles da kreiert. Ab 68 war es vorbei mit denen.
Genau, dann kam, und dann kam der Candy Pop.
Und dann kam die Flower Man Pot, also Flower Pot Man mit ihrem großen Hit. Mit San Francisco ist ein reiner Beach Boy Sound. Die machen damit Hits und die Originalband, die ist, hat keine Hits mehr. Das ist schon interessant manchmal.
Flowerpot Man,
ja. ist auch interessant, weil der Organist von dem Flowerpot Man war John Lord.
Ja, sag mir was.
Der war nachher bei Deep Purple eingestiegen. Oder Mitbegründer von Deep Purple. Fing auch mit Flower Power Musik an. Ja, könnte man auch nennen. Psychedelic kann man vielleicht eher sagen, Flower Power Musik.
Ja.
Wird auch oft genannt, Flower Power Musik. Ja, verrückte Texte, bisschen die Instrumente nicht mehr so erkennbar. Klavier wurde umgestellt. Ein Klavier soll klingen wie eine Gitarre. Und die Gitarre soll klingen wie ein Klavier. Und irgendwann hatte mal Ringo Starr gesagt, der Schlagzeuger von den Beatles, da tun die Jungs stundenlang rumtüfteln wie ein Klavier, also tüfteln rum, dass ein Klavier wie eine Gitarre klingt. Da frage ich mich doch, warum man nicht sofort eine Gitarre genommen hat.
Ja, ja.
Ne?
Ja, verstehe ich.
Kannst du das verstehen?
Total. Also wie letztens auch so, ich krieg das leider nicht mal auf die Reihe, war auch so komische Fragen, da ging es ums logische Denken oder sowas. Wie bekommt man die Giraffe in den Kühlschrank? Warte mal, Kühlschrank auf, Giraffe rein, Kühlschrank zu.
Ja.
So, dann kriegst du einen Elefant in den Kühlschrank.
Ja, Tür auf, Giraffe raus.
Genau, und genau. Genau, das ist es nämlich. Das war der Gag. Giraffe raus, Elefant rein, Tür zu. Ja.
Also ich muss noch mal sagen, ganz kurz zu CS Quo sagen, es ist eine einmalige Gruppe, also es heißt ja mal drei Akkorde, okay, kann sein, aber die haben sich selber mal auf den Arm genommen, haben ein Album genannt, die suchen nach einem vierten Akkord, ne, die wissen da, aber spielt, man muss einfach sagen, die haben das so perfektioniert, das ist unglaublich, das zu Status Quo. Ja, und dann hattest du noch was gehabt?
Ich habe mir überlegt, also was mir sofort eingefallen ist, was aber eigentlich auch nicht ganz richtig ist. Das ist eher so ein Ding, damit assoziiert man die Band und so sieht man sie, aber so waren sie nicht von Anfang an. Also, aber auch nur vom Aussehen her, vom Outfit und sowas her. CC Top, das war mein erster Gedanke, den ich hatte. Lagrange ist ja schon uralt. Haben sie, glaube ich, schon fertig gehabt. Vor ihrer lange Bart-Szene oder sowas. In Deutschland sind sie ja, meine ich, erst durch den Rockpalast 1980 irgendwie bekannt geworden oder einigermaßen. Die waren ja vor allem in den USA bekannt am Anfang.
In den USA waren die schon.
Und hatten dann auch hier dieses Les Hombres oder sowas, ja, Album rausgebracht in den 70ern und sowas.
Ich glaube, die hatten schon 7, 8 LP schon rausgebracht.
Ja,
gibt's schon seit Anfang der 70er Jahre.
Genau, die waren auch echt gut dabei, waren auch so ganz großen Gruppen, waren die Vorbands und sowas gewesen.
Und ich weiß auch gar nicht, ob jetzt hier, warum die jetzt beim Rockpalast waren, aber ich kann mir höchstens vorstellen. Rockpalast war ja damals, der hieß Peter Rüchel. Der hatte immer Bands sich geholt für den Rockpalast. Da war ja immer so eine ganze Nacht gewesen, 4, 5 Stunden lang. 2, 3 Bands, die dann gespielt haben. Er hat auch in Anführungsstrichen Unbekannte, aber sehr gute immer. Der war ja überall, hat er sich gehört. Sie sind top. Oh, die wollen wir mal nach Deutschland bringen.
Die sahen aber nicht so aus, wie ich sie im Kopf habe. Mit Lederklamotten an, Sonnenbrille, ne? Und die hat die Bärte. Sondern die hatten, und das fand ich witzig, ich habe nach Bildern gesucht. Hatten dann so eine Phase gehabt, da, also wie gesagt, Musik war immer identisch zu der Zeit. Du hattest mal irgendwie gesprochen, dass sie so eine Art Disco-Rock-Zeit hatten und sowas. Also.
Das war später, weiß ich nicht, 83, 84 durch die Sendung Formel 1 hatten die ein paar Hits gehabt.
Ja, aber wie gesagt, die hatten dann eher so Outfits und da hatten sie alles durch. Die hatten so eine Cowboy-Phase gehabt, so Glam-Cowboys, sag ich mal, ne? Mit weißen Jacken und weißen Lederhosen mit goldenen Nieten, so ein bisschen Elvis-mäßig mit Cowboy-Hut auf. Dann hatten sie mal Anzüge getragen, so ein bisschen lockere Anzüge getragen. Dann hatten sie dann wieder so Country, so Leder, so Jeans, Westen und sowas getragen. Und erst ganz spät kam die Sache mit den Lederklamotten, schwarzen Leder. Aber das ist halt das Bild, was ich von denen im Kopf habe.
Ach so.
So, und das fand ich dann witzig. Und das, was sie aber dann, ich glaube, am längsten insgesamt durchgezogen haben.
Ja, auf jeden Fall hatten die knallharten Bluesrock gespielt.
Naja.
Ne.
Macht Spaß.
Wie gesagt, ich dachte, wo die in Deutschland bekannt wurden, 82, ab 82, 83, da hatten die auch schon so einen Disco-Rhythmus drin gehabt, meine ich. Ne?
Alice Cooper. Wenn du auf dem Flohmarkt bist und denkst, oh, jetzt habe ich Lust, auch so ein bisschen so hier von diesem, wie heißt der nochmal, Fürsten der Hölle und sowas, mal ein Album zu holen, dann findest du einen aus den von 69 oder 70, dann bist du enttäuscht, wenn du das auflegst. Weil der hat nämlich auch mit Psychedelic Rock angefangen, oder die Band. Also war ja auch die Band, Alice Cooper, war nicht er.
Ich weiß nur die Anfänge, und zwar, weil ich ja John Lennon-Fan bin. John Lennon ist ja 1969 mal in Anführungsstrichen solo aufgetreten, bei so einem Rock'n'Roll-Festival. Und da war auch Alice Cooper dabei. Und die hat eine ganz schöne Show da gemacht. Also von der Musik her war ganz was anderes.
Ja.
Hauptsache Show, ne, der ist da rumgesprungen, hat auch, glaube ich, auch der Legende nach einen Vogel totgebissen. Aber da weißt du mehr von.
Also generell so ein Festival, über das wir noch mal reden müssen, also wozu es aber auch eine sehr gute Doku gibt, muss man auch dazu sagen, die aber sehr auf die Plastik-Ono-Band fokussiert ist. Das war gerade die Zeit, da war gerade bei Frank Zappa unter Vertrag oder bei seinem Label. Und die hatten dann halt, wie gesagt, so eine psychedelische Show und so gehabt. Und wie er selber sagte, später in Interviews, hat er gedacht, okay, so ein Huhn hat Flügel. Also ist ein Huhn ein Vogel. Und ein Vogel kann fliegen. Und hat das Huhn wie so eine Taube ins Publikum geschmissen. Und das Huhn ist halt wie so ein Stein abgesunken. So, und dann war es wohl weg und blieben nur noch irgendwie Federn übrig oder sowas. Und daran war wohl die Zeitung rausgemacht, dass er halt ja irgendwie den Huhn in den Kopf abgebissen hätte oder keine Ahnung.
Ach so.
Und da habe ich zumindest ein paar Mal gefunden, dass dann Frank Zappa bei ihm angerufen hatte, weil es ging ja durch die Medien so ein bisschen. Und hat dann gefragt, ja, du, was habt ihr denn da gemacht? Ja, das und das ist passiert. Ja, nee, du erzählst die Story, die in der Zeitung steht. Die kommt besser rüber.
Also ist noch kein Vergleich mit den
Schools
Out und...
Kein bisschen. Pretty's for You von 69. Sieht vom Cover ja auch ganz unscheinbar aus. Ist halt tatsächlich so ein Psychedelic-Ding. Du hast Lieder dabei, die gehen 1,5 Minuten oder sowas. So ein bisschen. Also ist echt gut. Macht echt Spaß zu hören. Aber es ist, ne, also wirklich. Aber wenn du das hast, siehst halt Alice Cooper irgendwie draufstehen und sowas, denkst, oh, das ist interessant, was ist das denn wohl? Und du legst es dann auf, dann ist es nicht das drin, was du erwartest. Und das ist eher so ein Album von einer Band, sagen wir mal, wie The Who. Also klingt auch sehr nach The Who. Merkt man halt auch schon die Einflüsse aus der Zeit, weil keine guten Sterne heute. So, und du merkst halt auch schon den Einfluss so von The Who, der mit drin ist. Also es klingt eher wie so eine Platte, also finde ich, die eine Band wie The Who einen Zwischenpunkt ihrer Karriere macht, wo man dann nachher als Fan sagt, ja, das ist so ein Geheimtipp. Ne? Also nichts, was für den Mainstream gedacht ist quasi, sondern irgendwo, wo sie halt ein paar Gedanken rauslassen wollten, ein bisschen experimentieren wollten und sowas. Dann das zweite Album, Easy Action, da dachte ich bei den ersten beiden Songs so, oh, das ist eine normale Albumstruktur. Und ab dem dritten Lied, so immer so gefühlt ab der Hälfte des Songs oder nach einer Minute von dem Song, driftet es wieder ab. So nach dem Motto, okay, weil dieses erste Album ist halt nichts geworden. Ne? Okay, wir müssen ein neues machen, das müssen wir ein bisschen normaler machen. Jungs, macht's doch mal normaler, so. Mehr Mainstream. Ja, gut, dann fangen wir an. Haben wir aber keine richtige Lust drauf. Wissen, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die hören sich immer nur die erste Minute an. Die machen wir normal, den Rest, dann machen wir wieder das, was wir wollen. So wirkte das so ein bisschen.
Auch gut, auch geschickt.
So wirkte das ein bisschen. Letztes Album dann, was sie dann unter Zappa rausgebracht haben, die Love It To Death, das ist eins, das könnte dir auch gefallen. Bin ich mir sehr sicher. Und erst danach fing es halt an, härter zu werden. Wie du sagst, School's Out. Oder hier Billion Dollar Babies, wo, glaube ich, No More Mr. Nice Guy drauf ist und sowas.
Ja, wie gesagt, da waren die zwei LPs, School's Out und Million Dollar Babies, da waren die beiden Sachen, die mich interessiert hatten. Und danach hab ich den Alice Cooper wieder aus den Augen verloren.
Ja, und das Witzige an der ganzen Sache ist halt eher die Live-Shows oder Interessante. Also, weil er wird nämlich dann immer dieses Schock-Rock-Genre reingepackt.
Genau.
So, die Musik selber, zumindest das, was ich mir angehört habe, so auch so stückweise, ist jetzt nicht besonders hart oder nicht härter als das, was schon besprochen worden ist. Es ist aber eher sein Auftreten und die Show drumherum gewesen. Ne?
Er hat sich ja dann, soviel ich noch weiß, einen Galgen aufgebaut.
Ja, genau, sowas alles.
Entweder hat er sich aufgehängt oder er hat sich mit einer Guillotine den Kopf abge...
Ja.
Ne, so eine Show hat er gemacht.
Ja, und dann hast du ihn dann in seinem... Und dann finde ich das witzig, hast du ihn in seinem Make-up da sitzen, also heute. Der hat ja auch ein paar Sachen zu dieser Doku da gesagt, ne, von dem Toronto Festival.
Ja.
Wo ich mir jedes Mal denke, oh, das ist eigentlich, glaube ich, der nette Opa, wenn dann die Enkel ankommen oder die Urenkel und sagen, ja, Opa, hast du mal Schokolade? Sagt er, ja, hier, da unter dem Schädel da, in der Schublade. So, da könnt jeder einen Teil, sonst kriege ich Ärger mit euren Eltern. So wirkt er so ein bisschen auf mich. Wobei mein größter Bezug zu ihm sowieso eher die Hollywood Vampires sind, diese Band, diese All-Star-Band, die ja mit Johnny Depp und, jetzt fällt mir der Name vom Schlagzeuger nicht mehr ein, hat. Wo wir eigentlich auch nochmal getrennt drüber reden müssen, über die Hollywood Vampires, also wo der Name halt herkommt. Wäre, glaube ich, mal zumindest eine kleine Geschichte wert. Genau, zum Schluss habe ich noch einen, habe ich ja schon angedeutet, mit deinem New Wave und mit Film und sowas. Sagt dir der Name Oingo Boingo was? Von 1980, oder aus den 80ern.
Nee.
Danny Elfman, sagt dir der Name was?
Auch nicht.
Also gut, die haben was zusammen, weil haben was gemeinsam.
Ich hab schon wieder vergessen, weil das hat mir vielleicht mal was gesagt.
Nee, also Oingo Boingo war auch so eine New Wave Band. Danny Elfman ist halt vor allem bekannt als Filmmusikkomponist. Ein sehr bekannter Filmmusikkomponist. Zu seinen bekanntesten Werken gehört zum Beispiel das Thema von, also, oder die Musik zum 1989er Batman. Mit dem Hauptthema. Simpsons Hauptthema hat er geschrieben. Dann hat er noch generell ganz viel mit Tim Burton zusammengearbeitet und sowas. Und der kommt halt aus dieser New Wave Szene. Und ich möchte von der Band Oingo Boingo, von dem ersten Album, ein Lied draufpacken. Und es ist tatsächlich so, auch wenn die erste halbe Minute noch nicht so ist. Und zwar haben die auf dem Album ein Lied drauf, das heißt You Really Got Me. Und es ist ein Cover von You Really Got Me, von den Kinks.
Wie ich schon sagte, denn jetzt kommt ein Thema
da Musik. Da haben wir auch was. Also, überleg mal, wie viele Musiker mal so im Film reingeschnuppert haben. Mick Jagger hat Filme gedreht, David Bowie sowieso, Herbert Grönemeyer, Das Boot.
Phil Collins,
genau.
Hat doch diesen, auf Deutsch hieß er Gentleman in zur Kasse, diesen Zugraub in England. Buster hieß der Film.
Ja, genau, Buster, ja. Ich glaube, das wäre mal wieder ein Thema für die nächste Staffel, wenn es wieder Papa erzählt, dass der Musik Rewind ist, wo ich wieder was mache.
Genau, das ist am besten.
Genau, also nächste Staffel erst.
Nächste Staffel, ja.
Ja, hast du noch was auf dem Herzen?
Nö, das wär's eigentlich, ne?
Ja, also.
Wie gesagt, man kann da das anreißen.
Genau, also falls euch hier, Sascha, Dick Brave, fällt mir auch noch ein.
Der auch einmal so ein. Das war ja mittendrin, ne?
Genau, so ein Pseudonym, aber mal hatte.
Hat er einen Rockabilly gemacht.
Ja, genau. Und das aber auch durchgezogen hat, dass er eine andere Person ist und sowas.
Genau,
so
da war ich schon einen Akzent. Ist ja ganz extrem, ne? Nicht nur die andere Musik, sondern sogar noch eine andere Person gespielt.
Genau. Falls es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Falls es euch nicht gefallen haben sollte, erzählt es auch gerne weiter. Wir freuen uns über jede neue Zuhörerin, jeden neuen Zuhörer. Wir freuen uns aber auch darüber, dass ihr schon irgendwie vielleicht noch ein bisschen länger mit dabei seid, dass es nicht die erste Folge ist, die ihr gehört habt, sondern die 9. offizielle Folge plus den paar Bonusfolgen, die wir haben. Folgt uns gerne auf Instagram, da @papas.musikgeschichten. Auch auf Facebook sind wir darunter zu finden, @papas.musikgeschichten. Habt ihr Ideen für Folgen, weil da sind wir nämlich jedes Mal neu überlegen, dann schickt sie uns da auch gerne per DM oder per E-Mail an papas-musikgeschichten@gmx.de. Und damit vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, ciao.